Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Heute über Zoom, das letzte Mal live vor Ort. Ich weiß nicht, ob mich alle kennen, deswegen will ich mich noch mal ganz kurz vorstellen. Und zwar bin ich der Christian. Ich bin 28 Jahre alt, gehe in die Gemeinde in Stuttgart-Feuerbach, arbeite dort mit Herz in der Jugend mit, im Jugendleitungsteam und bin dort ab und zu mal auch im Predigtdienst eingeteilt. Genau. Und ich persönlich bin Christ, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus, der für mich gestorben ist, und ich glaube an seinen Geist, der mich führt. Und ich habe selbst den Wunsch, Gott besser kennenzulernen oder zu wissen, wie er wirklich ist. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, Christian, du hast die Möglichkeit, durch die Bibel Gott kennenzulernen, dass es da der Leute inspiriert, die seine Gedanken für dich niedergeschrieben haben. Das ist auch durchaus richtig. Dann könnte man sagen, du hast die Möglichkeit, Gott näher kennenzulernen durch andere Leute, die von seinem Geist inspiriert sind. Und das ist auch richtig. Aber es ist trotzdem was anderes, wie wenn ich zu Gott bete, wie wenn ich mit einem Menschen von Angesicht zu Angesicht rede. Und die Bibel sagt dazu, dass wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Das heißt, unser Bild, unsere Vorstellung, die wir von Gott haben, die ist verschwommen. Die entspricht nicht der Realität, weil wir im Glauben leben und Gott noch nicht sehen. Ja. Bis wir Gott sehen und mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis er uns zu sich holt. Und bis dahin können wir Gott durch den Glauben kennenlernen. Und so hatte ich letztens wieder diesen Wunsch, mehr zu erfahren, wie er ist, wie dieser Gott ist, dem ich ja nachfolge, an den ich glaube. Und da hat sich Gott durch eine relativ ungewöhnliche Stelle mir etwas näher gezeigt, und zwar durch Matthäus 1. Und vielleicht wissen einige, was in Matthäus 1 steht. Da steht nämlich der Stammbaum. Und mich interessieren grundsätzlich Stammbäume überhaupt nicht. Mich interessiert noch nicht mal mein eigener Stammbaum. Und mich haben diese Stammbäume auch in der Bibel, jetzt nicht nur in Matthäus, sondern auch in Chronik, eigentlich relativ wenig interessiert. Und ich habe sie auch meistens überlesen. Und ich glaube, das wird euch auch ähnlich gehen, dass ihr jetzt nicht die größte Interesse für Stammbäume habt. Aber in Matthäus 1 steckt richtig was drin. Denn das sind genau diese Leute, die in Matthäus 1 beschrieben werden oder aufgezählt werden, die Gott sich ausgesucht hat, dass sie in seinen Stammbaum reinkommen. Also als er sozusagen als Gast auf die Erde gekommen ist, war das sein Stammbaum, der Stammbaum seiner Eltern. Und ich weiß nicht, ob du oder ich mir auch genau diese Leute ausgesucht hätten. Und bevor wir Matthäus 1 lesen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir auch für die Gemeinde in Göppingen. Ich danke dir auch, dass wir jetzt dein Wort betrachten dürfen und etwas mehr von dir lernen dürfen. Und ich bitte dich, dass du dich uns zeigst, dass du dich uns offenbarst und dass wir auch etwas mehr von dir lernen können, dass du uns begegnest durch dein Wort, Herr. Amen. Ich möchte jetzt Matthäus 1 lesen. Ihr könnt gerne mitlesen. Das ist das erste Kapitel vom Neuen Testament. Und ich lese die ersten 16 Verse. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda wurde der Vater von Peres und Serach. Peres wurde der Vater von Hesron und Hesron der von Ram. Ram wurde der Vater von Abinadab. Abinadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon wurde der Vater von Boas. Boas wurde der Vater von Obed. Obed wurde der Vater von Isai und Isai der von König David. David wurde der Vater von Salomo. Salomo wurde der Vater von Rehabeam. Rehabeam wurde von Abia, Abia der von Asa, Asa der von Josaphat, Josaphat der von Joram, Joram der von Usia, Usia der von Jotam, Jotam der von Ahas, Ahas der von Hiskia. Hiskia wurde der Vater von Manasse, Manasse der von Amon, Amon der von Josia. Josia wurde der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Damals wurde das Volk in die Verbannung nach Babylon geführt. Danach wurde Joachim der Vater von Shealtiel, Shealtiel der von Zerubabel, Zerubabel der von Abihud, Abihud der von Eliakim, Eliakim der von Asor, Asa der von Zadok, Zadok der von Achim, Achim der von Eliud, Eliud der von Eleasa, Eleasa der von Matan, Matan der von Jakob. Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Wenn ihr eifrig mitgelesen habt, wird euch aufgefallen sein, dass ich 4 Leute vergessen habe in dem Stammbaum. Und das sind 4 Frauen, nämlich Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Und mir geht es gar nicht darum, die Frauen jetzt unbedingt in den Fokus zu rücken. Aber trotzdem ist das extrem auffällig an diesem Stammbaum, dass genau diese 4 Frauen hier erwähnt werden. Und da stellen sich gleich 2 Fragen am Anfang. Nämlich die erste Frage ist, seit wann finden wir Frauen überhaupt in jüdischen Abstammungsregistern? Im Alten Testament werden auch hauptsächlich die Männer aufgezählt. Dann heißt es dann, er war der Sohn von dem, der war der Sohn von dem und so weiter. Und es wurden gar keine Frauen genannt. Es wurden immer in jüdischen Abstammungsregistern nur die Männer genannt. Aber eigentlich hatte jeder von diesen Männern ja auch eine Frau gehabt, ja, sonst wäre der Stammbaum irgendwann mal zu Ende gewesen. Und die werden alle nicht erwähnt, aber trotzdem werden hier diese 4 Frauen erwähnt. Und die zweite Frage, die sich hier aufdrängt, ist, warum erwähnt Matthäus gerade diese 4 Frauen? Also entweder er nennt alle Frauen, ja, dann ist es irgendwie konsistent, oder er nennt gar keine, aber warum genau diese 4 Frauen? Und warum immer so auffällig mit dem Satz, mit der Tamar, mit der Ruth und so weiter. Also immer auffällig mit einem Satz eingefügt. Wenn ich das erste Kapitel vom Evangelium schreiben würde und wenn man die Geschichte hinter diesen Frauen kennt, dann würde ich sie wahrscheinlich nicht erwähnen. Und hier wird der Stammbaum nämlich interessant. Denn was waren das für Leute oder gerade diese 4 Frauen? Und warum erwähnt Matthäus und was ist die Geschichte hinter diesen Frauen? Und heute wollen wir mit der ersten Frau anfangen, nämlich mit der Tamar. Und ihre Geschichte ist zu finden in 1. Mose 38. Das ist auf jeden Fall eine Story, die es echt in sich hat. Und sie findet statt zwischen Josefs Geschichte. Also Josef wird von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft, in die Sklaverei. Dann wird die Geschichte von Tamar erzählt. Und dann geht die Geschichte Juda wieder weiter, dass wir ungefähr wissen, wo wir die Geschichte einzuordnen haben. Und wir beginnen heute mit Tamar, aber wir schauen uns auch Juda. Also Juda war einer von 12 Söhnen von Jakob. Wir schauen uns auch seine Geschichte an, weil er gehört auch dazu. Und wer war dieser Juda? Ich erzähle euch mal kurz, was er so gemacht hat. Dann könnt ihr euch selber ein Bild drauf machen, ob ihr ihn gern als Freund hättet oder eher nicht. Also erstmal tritt Juda in Erscheinung, dass er seinen Bruder zusammen mit seinen anderen Brüdern umbringen will. Also vielleicht jetzt nicht der größte Sympath. Dann macht er aber den Vorschlag, ihn an Sklavenhändler zu verkaufen. anstatt ihn umzubringen. Dann kann man sagen, ja, okay, ist vielleicht besser, als den Bruder umzubringen, ihn an Sklavenhändler zu verkaufen, aber vielleicht auch jetzt nicht gerade die feine englische Art. Dann lügt er zusammen mit seinen Brüdern seinen Vater an und sagt, ihn hätte ein wildes Tier gefressen und zeigt ihm seinen Mantel in Blut getränkt und sieht, wie sein Vater jahrelang trauert um seinen Sohn und sagt und löst es dann trotzdem nicht auf. Also für mich, ich weiß nicht, wie Jude auf euch wirkt, für mich wirkt er ein bisschen herzlos und sehr harsch. Also das ist sozusagen das Bild, das ich von Jude habe. Und Jude geht genau in diesem Anfang von diesem Kapitel 38 in Mose, verlässt er sein Vaterhaus und geht in eine andere Gegend und tut sich da mit einem Hirer zusammen und befreundet sich mit dem. Und in dieser neuen Gegend baut er seine Existenz auf, er gründet eine Familie und bekommt drei Söhne. Dann nimmt die Tragödie seinen Lauf, nämlich sein erster Sohn heißt Er. Also sein erster Sohn heiratet eine Frau und genau er heiratet die Tamar. Und in der Bibel steht, dass dieser Sohn Er nicht so gehandelt hat, wie Gott es wollte und Gott ließ ihn sterben. Dann heiratet der zweite Sohn von ihm, diese Tamar, und er stirbt auch. Und der dritte Sohn war noch zu jung, um diese Tamar zu heiraten. Jetzt kann man sich fragen, okay, ist ein bisschen komisch, dass als der erste Sohn stirbt, dass der zweite die Tamar heiratet. Aber das war damals gang und gäbe, denn das war die sogenannte Schwagerehe oder Levirats-Ehe. Und zwar galt das Gesetz, dass wenn der erste Sohn keine Kinder hat von der Frau und stirbt, dass der zweite Sohn diese Frau heiratet und sozusagen für den ersten Sohn Nachkommen zeugt, dass der Name nicht ausgetilgt wird. Das war ein Grund davon. Und das zweite war auch als Sicherheit für die Frau, weil Frauen waren damals, hatten keinen Schutz durch, wie heute, durch irgendwelche Behörden, die die Schwächeren schützen, sondern sie waren schutzlos ausgeliefert. Und das galt auch als Sicherheit für die Frau, dass wenn ihr Mann stirbt, dass sie nicht als Witwe zurückbleibt und schutzlos bleibt, sondern dass sie dann wieder einen Mann hat, der sie beschützen kann. Und genau das passiert hier. Also der erste Sohn von Juda, er stirbt und dann heiratet der zweite Sohn die Tamar. Er vollzieht sozusagen die Schwagerehe. Aber er vollzieht die Schwagerehe nicht komplett, weil er sorgt dafür, dass Tamar keine Kinder bekommt, dass sie sozusagen keine Lebensversicherung am Ende hat. Und das gefällt Gott auch nicht und er lässt ihn auch sterben. Und Tamar bleibt nach diesen zwei Söhnen als Witwe zurück. Und dann ist sozusagen, kommt Juda ins Bild. Er sieht, okay, Tamar hat zwei von seinen Söhnen geheiratet. Beide sind gestorben. Und wer ist schuld an der Situation? Natürlich die Tamar, ja. Das sind nicht seine Söhne, die schuld waren, sondern aus seiner Perspektive ganz klar, Tamar ist schuld, deswegen den dritten Sohn bekommt sie nicht. Und Juda vertröstet sie und sagt ihr, ja, mein dritter Sohn ist viel zu jung, aber in Wirklichkeit will er sie eigentlich betrügen und will nicht, dass ihr dritter Sohn auch sie heiratet und genau diese Schwagerehe mit ihr vollzieht. Und das ist interessant, weil oft stecken wir in der gleichen Falle wie Juda hier, dass aus unserer Perspektive meistens die anderen schuld sind. Ja, das sind sozusagen, ich bin nicht schuld, aber die anderen sind schuld. Vielleicht nicht so ganz extrem wie Juda, aber ähnliche Verhaltensmuster. Und irgendwie steckt das in uns Menschen drin. Das sehen wir schon bei Adam. Adam sagt, du hast mir doch die Frau gegeben. Was sagt die Frau Eva? Die Schlange hat mich überredet. Ich habe nur gegessen, weil sie es sagte. Ja, ich bin nicht schuld, die Schlange ist schuld. Wir kennen das von Kindern, wenn Kinder sich streiten, hat immer der andere angefangen. Die Kinder haben nie selbst angefangen. Wenn ich früher eine schlechte Note in der Schule hatte, war ich auch der Allerletzte, der schuld war. Also meistens hat der Lehrer dann das schlecht erklärt oder irgendwie die Mitschüler mich abgelenkt und so weiter. Aber ich war der Allerletzte, der schuld war. Und jetzt als Erwachsener ist auch meistens der andere schuld. Also ich muss auch nur immer Sachen machen, weil der andere es tut. Ja, ich trage nie selbst die Verantwortung. Und so schieben wir meistens die Schuld, wie auch Judah hier, immer auf Familie, Ehepartner, Eltern, Freunde. Manchmal geben wir der Gesellschaft, den Umständen die Schuld. Aber wir sind eigentlich nie schuld. Und das geht. Oder wir Christen verhalten uns auch manchmal ähnlich. Ja, wir suchen die Schuld gerne bei jemand anderem. Wenn das Gewissen anklopft und sagt, da ist irgendwo, da hast du nicht richtig gehandelt, dann probieren wir die Schuld wie so eine heiße Kartoffel irgendwo anders hinzuverschieben, aber nicht bei uns selbst. Und das Problem dabei ist, dass die Schuld nicht aufgeräumt werden kann, weil die Schuld kann nicht eingestanden werden und aufgeräumt werden. Und das belastet natürlich Beziehungen, wie auch hier in diesem Beispiel, und zerstört sie manchmal sogar. Und vielleicht hilft dir diese Geschichte, dir und mir, beim nächsten Mal mal nachzuhaken, was ich eigentlich zur der Misere beigetragen habe und die Schuld vielleicht bei mir zu suchen und sie dann auch einzugestehen. Denn nur das schafft wirklich Befreiung und nur dann kann Schuldvergebung möglich werden. Wir gehen zurück zu Judah. Judah sagt, Schuld bin nicht ich, Schuld sind auch nicht meine Söhne, Schuld ist Tamar. Deswegen bekommt sie den dritten Sohn nicht. So, wie reagiert die Tamar? Sie geht zurück zu ihrem Vater. Also wir erinnern uns, früher war das ungewöhnlich, dass Frauen alleine gelebt haben, weil sie sozusagen nicht geschützt waren durch irgendwelche Behörden. Deswegen geht sie zurück zu ihrem Vater. So, die Geschichte geht weiter. Juda muss in eine andere Stadt gehen, um die Schafe zu scheren. Und Tamar bekommt irgendwie davon Wind und setzt sich verschleiert an den Wegesrand. Die Bibel lässt offen, was genau ihre Motive waren, sich zu verschleiern. Ich habe auch kurz ein Bild mitgebracht. Ich probiere es mal kurz zu teilen. Also ich habe keine Ahnung, ob sie so ausgesehen hat oder nicht. Ich habe jetzt einfach irgendeine verschleierte Frau genommen. Es ist nur dazu da, sich ein Bild zu machen. Sozusagen mit Bildern und Worten prägt man sich die Sachen besser ein. So hätte sie ausgesehen haben können, aber vielleicht auch ganz anders. Es ist einfach nur ein Bild, das hilft, sich die ganze Sache einzuprägen. Genau. Und sie setzt sich so verschleiert, sie verschleiert sich und setzt sich an den Wegesrand. Und Judah kommt vorbei und denkt, es wäre eine Prostituierte und biegt vom Weg ab und fragt bei ihr nach. Und kommen dann über einen Preis, sie handeln einen Preis aus und Judah sagt, ich werde dir eine Zicklein von meiner Herde geben. Und die Tamar sagt, ja, du gehst zu deiner Herde hin. Ich weiß nicht, ob du wirklich mir diese Zicklein zukommen lässt. Ich will ein Pfand haben. Dann sagt Judah, alles klar, ich gebe dir meinen Siegelring und einen Stab. Heute wären diese zwei Sachen wahrscheinlich nichts wert. Das kann man vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen wie Personalausweis und Kreditkarte vergleichen. Also Siegelring war damals eine Sache, mit der man sich identifiziert hat. Und sicherlich ist das, was Tamar hier tut, nicht tugendhaft. Was sie tut, ist verwerflich. Sie setzt sich vor das Tor und geht auf Judas Anfrage ein. Aber sie ist in die Enge getrieben, sie wurde fallen gelassen, sie wurde von ihm betrogen und sie wurde ungerecht behandelt. Und nach dieser Begegnung will dann Judah sozusagen, Judah zieht weiter, irgendwann mal will er seinen Pfand zurückhaben und geht nicht selber und sucht die Tamar, sondern schickt seinen Freund los und lässt dann nach Tamar nachfragen. Und sein armer Freund muss dann halt losziehen und überall nachfragen, war bestimmt auch eine unangenehme Situation für ihn, in der ganzen Gegend nach einer Prostituierten zu fragen. Aber er findet sie nicht und kehrt zurück zu Juda. Was man hier Tamar zugutehalten muss, ist, dass sie sich nicht an Juda bereichern will. Also sie können da auch den Pfand direkt einlösen. Aber darum geht es hier gar nicht, sondern ihr geht es um Gerechtigkeit. Denn nach 3 Monaten wird Juda zugesagt, also wird Juda mitgeteilt, deine Schwiegertochter ist schwanger. Wie reagiert Juda? Klar, sie hat sozusagen, er verurteilt sie direkt. Die Schuld ist sozusagen immer bei anderen. Wir kennen dieses Verhaltensmuster. Sie war untreu gewesen. Sie soll getötet werden. Sie muss sterben. Und hier sehen wir wieder dieses paradoxe Verhalten. Also Juda ist selbst mindestens genauso schuld an der Situation, aber wenn andere die Schuld begehen, ist er direkt dabei beim Verurteilen und spricht klare Worte. Und da sehen wir das zweierlei Maß, mit dem Juda hier misst. Ja, er ist bereit, auch andere direkt verantwortlich zu machen. Er sucht die Schuld bei den anderen. Und dann kommt es zu einem Wendepunkt, nämlich bevor Tamar sozusagen umgebracht werden soll, gibt sie Juda diesen Siegelring und diesen Stab von ihm und sagt, das Kind ist von dem Mann, dem dieser Siegelring und der Stab gehört. Und da wird Juda klar, dass er eigentlich schuld ist und er knickt ein und wird seiner Schuld be bewusst und sagt, sie ist gerechter als ich. Und zum ersten Mal erkennt Juda, dass eigentlich er schuld an der Sache ist. Er erkennt, dass er die Person ist, die ungerecht gehandelt hat und seine Schwiegertochter in die Enge getrieben hat. Und er wird nicht zum Mörder. Und sogar wenig später in der Josef-Geschichte, als die Josef-Geschichte weitergeht, handelt er sogar sehr vorbildlich. Also es könnte auch ein Wendepunkt in Judas Leben gewesen sein. Und hier sehen wir, wo Schuld eingestanden wird, wo Juda erkennt, dass er schuld ist, da kann Heilung beginnen und da kann Vergebung beginnen. Und diese Geschichte weist auf Jesus hin. Nicht nur, weil Juda sozusagen ein Vorfahre von Jesus war, sondern dass dort, wo Schuld eingestanden wird, kann sie auch vergeben werden. Statt dass irgendwie die Schuld, wie Judas am Anfang gemacht haben, auf andere Menschen abzuwälzen, wälzen wir die Schuld auf Jesus ab. Die Geschichte ist noch nicht vorbei, sie geht weiter. Tamar bekommt Zwillinge, sozusagen von ihrem Schwiegervater Peres und Seraph. Und obwohl diese Geschichte relativ derbe ist, sagt Gott trotzdem durch den Propheten Micha, aus Juda soll mir der kommen, der Herrscher über Israel sein wird. Und genau aus dieser Familie, also von Peres, kam Jesus. Peres wurde nämlich der Stammhalter und seine Nachkommen sind die Vorfahren Jesu. Warum erwähnt Matthäus den Namen Tamar und damit auch diese Begebenheit hier am Anfang des Evangeliums? Mir geht es gar nicht darum, hier moralisch irgendwas zu werten. Ich sehe mich auch gar nicht dazu in der Lage. Und ich denke, hier geht es um mehr in dieser Geschichte. Weil Matthäus selbst, verachteter Zollbeamter, schreibt an Juden. Und die Juden waren, vielleicht wie auch wir heute manchmal, sehr stark von einem Schwarz-Weiß-Denken geprägt. Ja, du bist ein guter Mensch, wenn dein Stammbaum rein ist. Du bist ein nicht so guter Mensch, wenn in deinem Stammbaum irgendwie Ausländer oder unehrenhafte Leute oder Heiden drin sind. Das war für die Juden extrem wichtig. Und was sagt das nun über Gott aus, der sich jeden beliebigen Stammbaum hätte aussuchen können, als er auf die Erde kam? Ja, was ist eigentlich sozusagen unsere Erwartung, wenn wir wenn wir ein Stamm, oder was ist unsere Erwartung an den Stammbaum der Gastfamilie, wenn Gott, der allmächtige Gott, auf die Erde kommt? Ja, meine Erwartungshaltung ist es, das muss der beste Stammbaum sein, das muss die ehrenwerteste Familie sein, die je auf Erden gelebt hat. Aber doch nicht diese Geschichte, also doch nicht dieser unehrenhafte Juda und diese zweifelhafte Geschichte mit der Tamar. Wie ist dieser Gott, der sich so einen Stammbaum aussucht? Er war sich sicherlich dessen bewusst, dass dieser, ich nenne es mal Gaststammbaum, nicht der heiligste Stammbaum ist. Aber gerade hier zeigt sich für mich die Größe Gottes, dass er nicht den perfekten Stammbaum und die perfekte Gastfamilie sich aussucht, sondern eben diesen Stammbaum mit diesen Leuten, ja, mit diesem unehrenhaften Juda und dieser zweifelhaften Tamar. Und er ist sich dessen bewusst, aber trotzdem sagt er, ja, ich kenne die Schuld und ich kenne die Vergehen. Aber genau deswegen bin ich in die Welt gekommen, um auch für diese Schuld zu bezahlen. Ich bin für alle Schuld am Kreuz gestorben. Ich bin größer als die Schuld, größer als dein Versagen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser verachtete Matthäus, der wahrscheinlich selbst auch sich als Zolleinnehmer das eine oder andere zu Schulden hat kommen lassen, beim Schreiben dieser Zeilen ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht hatte und dabei vielleicht dachte, mein Gott ist größer als meine Schuld, mein Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Amen.